bin ja in einer Agentur mitbeteiligt, die wird dieses Jahr nochmal 3 Millionen machen, da weiß ich gar nicht, was da abgeht.
Was sind so die typischen Mindset-Blockaden? Was ist die nächste Stufe?
Wie könnte ein skalierfähiges Angebot aussehen? Zum Beispiel die Frage, okay.
Mit 1 Million kannst du, glaube ich, gar nicht mehr so viel anfangen, aber okay.
Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur. Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit. Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the Top. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Raus aus dem Mittelmaß Podcasts und heute mit mir ein besonderer Gast, dessen Ads ihr mit Sicherheit schon gesehen habt. Er ist aggressiv, er polarisiert, er macht, was er will und ist dabei sehr, sehr erfolgreich. In wenigen Jahren aufgestiegen vom Einzelkämpfer, der Studenten beraten hat, zum Millionenunternehmer mit Hardcore-Fans, Szenengröße und definitiv auch Meinungsbildner einer kompletten Branche. Willkommen in der Show, Andreas Baulig.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr cool, dass du hier bist. Andreas, ich habe im Vorfeld mir ein bisschen was überlegt, was ich gerne mit dir machen möchte, auch so für ein bisschen für unsere Zuhörer. Vielleicht mal grundsätzlich unser Connect. Ich kenne dich ja eigentlich schon sehr, sehr lange, mal dahin zurückgespielt. Da warst du ganz alleine noch unterwegs, da hast du noch, da warst du One-Man-Show, da habe ich auch schon was von dir gekauft, irgendein Online-Kurs, ich glaube, der hat damals 3.000 oder 5.000 Euro oder so gekostet. Und ich weiß noch genau, wie du mir erzählt hast, dass es jetzt so der Zeitpunkt ist, wo du gerne deinen Bruder mit in die Firma nehmen möchtest. An das kann ich mich noch erinnern. Und ich würde sagen, hat ja ganz gut geklappt.
Da muss ja dann irgendwo in 2016, 17 das Ganze gewesen sein.
Genau. Seitdem ist viel passiert. Seitdem habt ihr einen fulminanten Aufstieg hingelegt. Ich denke, du bist einer derjenigen, der auf jeden Fall immer so dieses Big Picture im Auge hat und auch aus der Metaperspektive da, diese Evolutionsstufen des Unternehmertums sehr interessant beobachten kann. Und genau das habe ich mir überlegt für unsere Zuhörer. Ich möchte mit dir einfach mal durchgehen, diese Evolutionsstufen von ich bin Selbstständiger zu wirklich Eight-Figure-Business. Wie erkenne ich, dass ich in der Stufe bin? Was sind so ein bisschen die Mindset-Blockaden, die ich dann habe? Wie komme ich da raus? Und was waren so ein bisschen eure Erfahrungen, wenn man da rauskommt, beziehungsweise auch die Erfahrungen von euren Kunden? Das würde ich gerne mit dir so ein bisschen besprechen. Und für den Schluss habe ich noch ein paar easy Fragen, die ich teilweise auch von den Zuhörern dann auch bekommen habe. Da machen wir nochmal ein Wrap-up. Aber das haben wir heute vor.
Ja, sehr gut. Soll ich einfach mal loslegen oder wie machen wir das?
Genau, dann leg einfach mal los. Ich würde sagen, wir starten mit der Stufe Nummer 1. Das wäre dann eigentlich der klassische Selbstständige, der erst ein paar Tausend im Monat verdient. Mich würde immer interessieren, so klar, wie erkenne ich das in der Stufe? Bin, glaube ich, ganz einfach. Aber was sind so die typischen Mindset-Blockaden? Was ist die nächste Stufe und wie komme ich von dieser zum nächsten Level?
Da müsste man eigentlich schon so ein bisschen unterscheiden. Ich mache das Ganze noch ein bisschen granularer. Das heißt, ich schaue mir an, okay, wenn ich einen Solo-Selbstständigen habe, gewinnt der schon regelmäßig Kunden oder nicht? Weil es gibt ja sehr viele Leute, die mehr oder weniger durch Zufall halbwegs erfolgreich selbstständig sind, sprich irgendwann mal einen Kunden zufälligerweise gefunden haben, dann in das Weiterempfehlungsspiel eingestiegen sind quasi und seitdem von Empfehlungen leben, oftmals ihre Preise auch deswegen nicht diktieren können und quasi keine aktive Kontrolle darüber haben, wie sie an Kunden kommen. Und das Thema hier ist halt vor allem, wie schaffe ich es rauszukommen aus dieser Nummer und wie schaffe ich es im Prinzip jetzt aktiv mal eine Quelle zu finden, wie ich an Neukunden rankomme und wie kriege ich dann die Preise abgesetzt, die ich auch gerne hätte. Ne? Und das ist so die erste Stufe, weil dann komme ich von jemandem, der so der Spielball fremder Mächte ist, zu dem Punkt, wo ich tatsächlich Kontrolle habe darüber, wie ich an Kunden komme. Und üblicherweise muss man hier vor allem so die drei Top-Themen Positionierung, Verkaufen und Marketing angehen. Man muss da erkennen, dass 80% der Arbeit erstmal Vertrieb und Marketing sind und dass man da einen gewissen Fokus setzen muss. Und dann kommt man üblicherweise als Solo-Selbstständiger irgendwo in diese Range, wo ich mit Dienstleistungen im 1-zu-1-Bereich quasi irgendwas zwischen 10, 15, vielleicht eine Spitze so 20.000 Euro Umsatz mache im Monat. Und dann bin ich kein einfacher Selbstständiger mehr, dann bin ich sogar sehr erfolgreich für einen einzelnen Selbstständigen. Das sind so zwei Stufen schon, ja. Die Person am Anfang Stufe 0 quasi, die noch gar nichts so wirklich gebacken bekommt, teilweise nicht mal wirklich Vollzeit selbstständig wäre, zu jemandem, der als Solo-Selbstständiger gutes Geld verdient. Und das ist so die erste Stufe, die ich dann einziehen würde. Da geht es um 80% halt nur um Vertrieb und Marketing im Prinzip.
Und da haben wir ja auch sehr viele, genau in dem Bereich, die dann aber vielleicht auch schwer rauskommen. Du hast was angesprochen, was sehr interessant ist. Genau dieses Weiterempfehlungsgeben bedeutet, ich bin jetzt irgendwie ein Freelancer und mach mir keine großen Gedanken über Marketing, über Sales. Die Aufträge fliegen mir halt irgendwie zu. Ich tue das dann irgendwie. Was muss ich hier erkennen, um da auch wirklich rauszukommen? Also was ist hier so ein bisschen der Trigger, um dann auch zu sagen, hey, ich gehe von dem, was für diese Menschen ja noch irgendwie der sichere Hafen ist, weg, positioniere mich und mache dann was anderes?
Ja, in der Regel muss man diesen Bauchladen, den man vor sich her schleppt, auflösen. Wenn Empfehlungen auf einen zukommen, dann nimmt man quasi alles an, was so kommt. Man kann auch plötzlich alles, man ist in allem Experte und macht halt jeden Job für ein paar hundert, ein paar tausend Euro teilweise. Und das ist das allererste, wo man einfach sagen muss, stopp, das mache ich jetzt nicht mehr. Man muss da so einen kleinen Leap of Faith, nennt man das, machen und einfach mal dran glauben, dass es besser wird, wenn ich plötzlich sage, ich nehme keine Kunden auf, ich nehme nur noch Kunden auf, die wirklich zu mir passen. Weil wenn ich halt mal positioniert bin und weiß, wem ich helfen will, dann weiß ich zum ersten Mal, wen ich suchen muss. Und wenn ich mir die Frage stellen kann, okay, wo finde ich jetzt zum Beispiel, das könnte ein Beispiel sein, wo finde ich jetzt Zahnärzte, die Mitarbeiter suchen als Agentur? Dann weiß ich ja, wo ich gucken muss. Also diese Zahnärzte zu finden, zu akquirieren mit verschiedenen Maßnahmen, das ist danach kein Problem mehr. Aber bevor diese Klarheit besteht, gibt es da im Prinzip keine Chance, auch irgendwas Sinnvolles zu tun. Und wenn diese Klarheit mal besteht, was ich tue und für wen ich es tun will, dann kann man, wie gesagt, da ein, zwei Vertriebs- und Marketing-Moves lernen, mit denen man schon quasi auf diesen Umsatzlevel relativ schnell kommt.
Mhm. Vielleicht noch ein Hinweis von mir an der Stelle, was eine gute Frage ist, wenn ihr in dieser Region gerade unterwegs seid, ist die Frage an euch selbst, wie viele Kunden lehne ich denn aktiv aktuell ab? Weil die meisten lehnen keine Kunden ab, die nehmen alles, was reinkommt. Und wenn die Quote jetzt nicht irgendwo so bei 30% circa liegt, dann wisst ihr, okay, da seid ihr wahrscheinlich genau in dieser Stufe gefangen und wärt dann bereit fürs Next Level. Dann lass uns mal aufsteigen. Was ist das nächste Level? Was sind die typischen Mindset-Blockaden? Wo bin ich hier unterwegs so circa?
Genau, wenn ich aktiv Kunden gewinne und auch gutes Geld verdiene, dann bin ich meistens an dem Punkt, wo ich jetzt zwar Geld habe, aber dafür sehr, sehr viel arbeiten muss, weil ich eben noch 1:1 arbeite. Das heißt, hier muss man sich jetzt fragen, okay, wie könnte ein skalierfähiges Angebot aussehen? Gerade jetzt für deine Zuhörer, Agenturen, wäre das zum Beispiel die Frage, okay, wenn ich die Zielgruppe jetzt gleich geschaltet habe quasi, wenn sie homogen ist, kann ich im Prinzip Pakete entwickeln, kann ich Templates bauen, kann ich Prozesse so strukturieren, dass ich halt 0,0 nachdenken muss, wenn ich jetzt den nächsten Kunden onboarde in das, was ich tue. Kann ich einen starren Prozess umsetzen, den ich potenziell eines Tages auch an Mitarbeiter abgeben kann? Und vor allem bekomme ich, bei Agenturen ist sehr wichtig, bekomme ich meine Kunden in eine Art Continuity-Modell, wo ich zwar einmal vorne ein Setup habe, wo ich mal 2 Monate viel Zeit investiere in den Kunden und ab dann läuft der einfach weiter und er zahlt mir Monat für Monat, teilweise jahrelang halt ein Fixum oder irgendeine Art von Beteiligung, sodass ich halt nicht mehr ständig dieses Thema Neukundenakquise habe. Und dann bin ich in einem Bereich, wo ich jetzt ein skalierfähiges Angebot habe. Mhm. Da ist es meistens so, da könnte ich auch schon als Solo-Selbstständiger jetzt dasselbe Geld verdienen wie vorher, nur entspannter, weil ich jetzt nicht mehr jeden Tag Neukunden gewinnen muss, sondern weil Kunden noch da bleiben. Und dann bin ich auf so einer Zwischenstufe, wo ich jetzt sage, okay, ich habe was Skalierfähiges, ich arbeite weniger hart, mache dasselbe Geld wie vorher oder ich entscheide mich weiterhin so hart zu arbeiten, aber jetzt noch 2, 3 Mitarbeiter zuzunehmen und dann komme ich halt in einen ganz neuen Umsatzlevel. Hm. Dann sprechen wir so von der Range 30 bis 50.000 Euro im Monat mit so 2, 3 Mitarbeitern vielleicht, irgendwann vielleicht auch 60.000, 70.000 mit 5, 6, 7 Mitarbeitern. Und das ist so diese nächste Stufe. Da wird es jetzt ein bisschen grauer schon, ja. Hm. Aber das ist so, was man beobachten kann, wenn man das verstanden hat, wie man ein skalierfähiges Angebot erstellt. Und wenn man die Mitarbeiter zunimmt, quasi dann ein kleines Team, dann wäre man schon so auf Stufe 3, wo man die ersten Mitarbeiter hat, wo man selbst zwar auch noch sehr aktiv im Tagesgeschäft drin ist, wo man selbst in seiner Geniezone arbeitet, was immer das bedeutet, kann sein, dass es dann Werbetexten ist, kann sein, dass es Anzeigenmanagement ist, kann sein, dass es irgendwas an Kreativarbeit ist, etc. Mhm. Aber da ist man noch selber drin, aber man hat schon seinen Support drumherum, der einzelne Rollen und Funktionen übernommen hat.
Mhm. Was sind deine Erfahrungen zum Thema Mindset-Probleme, zum Thema Mitarbeiter einstellen, als auch zu diesem, ich sag mal, Positionierungsmodell, wo ich immer die gleichen Dinge tue? Denn ich habe zum Beispiel so oft gehört, ja, aber ich möchte ja auch die Herausforderung haben, ich möchte nicht immer das Gleiche tun und so weiter. Da gibt es ja auch so ein paar so Mindset-Blockaden genau auf dem Level. Was habt ihr da für Erfahrungen dazu?
Ja, du hast schon mehrere auf einmal genannt. Also einmal das Thema Mitarbeiter einstellen. Da ist es meistens so, dass man das schon mal versucht hat in der Vergangenheit und irgendwie negative Erfahrungen gemacht hat. Und der Grund, Fehler Nummer eins ist, dass Leute halt immer versuchen, jemanden einzustellen, der so ist wie man selbst. Dass man einfach sich selbst noch einmal sucht. Aber es gibt nun mal keinen Klon von dir, der nun mal exakt dasselbe kann wie du. Und deswegen wirst du auch niemals jemanden finden. Aber gerade wenn du halt wir nennen das bei uns immer Fließbandsystem gebaut hast, wo diese Dienstleistung auf eine gewisse Art und Weise immer wieder gleich erbracht wird, dann kannst du ja an einzelne Schritte dieses Fließbandes, an einzelne Stationen tatsächlich jemanden hinsetzen, der muss gar nicht so stark qualifiziert sein. Also jemand, der zum Beispiel ein Kunden-Onboarding mitbegleitet und beim Kunden zum Beispiel die Login-Daten einsammelt, die Anforderungen an die Corporate Identity ansammelt etc., das musst ja nicht du als Chef jetzt machen. Das kann irgendjemand machen, der muss dafür keine krasse Qualifikation haben. Der kann innerhalb von 14 bis 21 Tagen angelernt werden auf genau so eine Position und der kann dann helfen. Ja, oder jemand, der nur die Grafikarbeit macht nach gewissen Templates und die halt customized, vor 80-20 der Arbeit schon von dir erledigt wurde, da kannst du einen einfachen Grafikdesigner, Mediengestalter hinsetzen. Der kostet jetzt auch nicht so viel, wenn man da eine ausgebildete Person einsetzt. Und die muss ja nur diese eine Tätigkeit machen. Und du kannst quasi deine eigene Geniezone, das, was du jetzt so gut kannst, weil du kannst ja alles, kannst du aufteilen in einzelne Bereiche und für diese einzelnen Bereiche findest du Leute. Und das ist dann auch der einzige Weg, wie du vorankommst. Weil selbst wenn du kreativ arbeiten wollen würdest, so besteht die kreative Arbeit ja nur darin, die Idee zu entwickeln. Wer die jetzt ausführt, wer jetzt die Pixel auf dem Bildschirm durch die Gegend schiebt, das ist ja wirklich vollkommen irrelevant am Ende des Tages. Und ja, das sind so die großen Themen, dass die Leute halt immer nach einem Klon von sich selber suchen, dann jemanden einstellen, der nicht so sein kann wie man selbst. Und dann enttäuscht sie, dass er halt nicht so ist wie man selbst. Und dass man dann sagt, ja, ich bleib lieber klein. So, das sind die wichtigsten Aspekte von der Ecke. Das andere Thema, was du gesagt hast, hey, ich will diese kreative Challenge. Naja,
ist auch teilweise einfach nur eine Ausrede, kommt mir vor. Also es ist wirklich von den Menschen diese Ausrede, hey, ich möchte diesen Schritt nicht wagen. Ich schiebe das selbst irgendwie als Vorwand vor, um da nicht reinzugehen, weil mir geht's ja per se nicht schlecht. Ja, ich habe ja irgendwie hier ein bisschen, mir gefällt es ja, mit verschiedensten Kunden zu arbeiten, immer up-to-date zu sein und so. Das machen sich die Menschen halt wirklich vor. Aber ich glaube, da muss man sich auch fragen, oder? Möchte ich jetzt wirklich ein Fließband haben, unter Anführungszeichen, wo ich dann auch mal selbst raus kann, beziehungsweise wo ich dann auch mal skalieren kann, so wie du richtig sagst, oder möchte ich halt irgendwie der bleiben, der halt alles macht, aber dann erfordert es immer quasi diese Person mit dieser Geniezone, denn du wirst niemals wahrscheinlich auch einen Mitarbeiter finden, der genau das kann, oder?
Ja, und es ist ja auch eine große Selbsttäuschung, weil erstens könnte ich ja 80-20 Fließband zu Kreativarbeit immer noch durchziehen, dass ich also sage, ich habe meine Projekte, die uns extrem gut finanzieren und ich mache immer noch 20% Special-Aufträge, weil es mich reizt, die mache ich halt trotzdem noch neben meinem Fließband-Team, das ihr alle bezahlt. Das kann man immer noch so handhaben. Aber gleichzeitig ist halt der große Selbstbetrug vor allem da, dass man denkt, dass man als Solo-Selbstständiger, auch wenn man Geld verdient, gut dasteht, weil du bist halt genau so weit entfernt wie der nächste Autounfall davon, pleite zu sein. Ja. Und wenn hier irgendwas passiert, bei uns zum Beispiel, ich habe jetzt knapp 60 Mitarbeiter bei Volley Consulting, haben noch ein paar andere Firmen, die laufen komplett autark ohne mich, da weiß ich gar nicht, was da abläuft, da coach ich nur den Geschäftsführer selber.
Bekommst du nur ein paar Umsatzzahlen
pro Woche? Ja, ich habe zum Beispiel, wir haben ja selber, ich bin ja in einer Agentur mitbeteiligt, die wird dieses Jahr nochmal 3 Millionen machen, da weiß ich gar nicht, was da abgeht. Also am Ende des Tages, ich coache den Geschäftsführer und eine Führungskraft und that's it. Und das ist auch so eine Betrachtungsweise, ja, da bin ich ja komplett raus. So. Wenn ich jetzt krank bin, ändert das überhaupt nichts daran, was da passiert. Aber auch bei Wally Consulting selber, bei der Beratung, wo ich stark eingebunden bin, immer noch, weil ich einfach da die Challenge drin sehe, den Markt voranzutreiben, wie du schon gesagt hast, und sehr viel Learnings zu ziehen aus dem operativen Input, den ich da bekomme von meinen Coaching-Teilnehmern und auch Beratungskunden. Wenn ich jetzt hier krank bin, passiert hier einfach deswegen nichts. Es läuft einfach trotzdem weiter. Ich habe teilweise Tage, wo ich im Urlaub war oder unsere beste Woche, die wir jemals hatten, da war ich zum Beispiel in Krakau, habe ich mich damals mit meiner Freundin verlobt, jetzt meine Frau. Da hatten wir Umsätze pro Tag von mehreren 100.000 Euro. Da habe ich da gesessen und habe einen Kaffee getrunken, so auf dem Platz. Und jetzt mal weg von meinen abstrakten Zahlen vielleicht, aber zurück zum einfachen Solo-Selbstständigen. Du bist halt 0,0 safe. Ja. Mit 10.000 bis 30.000 Euro Monatsumsatz, wenn du solo-selbstständig bist.
Und ich glaube,
du musst mindestens mal 4-5 Mitarbeiter haben.
Und genau diese Frage sollte man sich, glaube ich, stellen auf diesem Level. Hey, kann ich mal einen Monat wegfahren und läuft der Laden oder bedarf es immer mich selbst und brauche ich quasi auch das für mein Ego, dass ich auch gebraucht werde? Und das macht, glaube ich, den Sprung dann zum nächsten Level.
Ja, wenn es ein Monat überhaupt ist, die meisten werden wahrscheinlich keine 3-7 Tage Urlaub machen können, ohne dass
irgendwas krass. Ja. Okay, das heißt, wir waren jetzt am Level mit 30 bis 50.000, 2 bis 3 Mitarbeitern in der grauen Zone, dann haben wir 5 bis 7 Mitarbeiter mit ca. 70.000. Was ist das nächste Level?
Ja, der nächste Level ist, dass man jetzt von diesem Team, wo es so vorher, sagen wir mal, in der Spitze 10, 15 Mann, die man noch selber führen kann, das jetzt hinbekommt, einen echten C-Level einzuziehen. Also, dass man wirklich Führungskräfte hat. Weil vorher hat man vielleicht so ein 3-Mann-Team, die haben dann so Vertrieb gemacht, aber da ist man selber immer noch involviert. Da gibt's vielleicht so einen Bürovorsteher, der so der erste Ansprechpartner ist, aber das ist jetzt keine richtige Führungsfigur gewesen. Ja, das ist einfach nur teilweise der erste Mitarbeiter, der dann da gewesen ist und am meisten Ahnung noch davon hat. So, gerade in einer Firma, die keine Prozesse hat, keine Dokumentation, keine Systeme, ist halt der mit dem Herrschaftswissen halt irgendwie auch direkt der Teamleiter gleichzeitig. Ja. Aber wenn man jetzt einen Sprung machen will, wo man sagt, okay, ich habe schon was gefunden, das so viel Umsatz macht, sagen wir mal 70, 80.000 Euro im Monat, warum 60, und da arbeiten mit 7 bis 10, später 15 Leute dran, dann habe ich was gefunden, was potenziell so große Nachfrage hat, dass man es jetzt auch einfach auf 250.000 Euro im Monat skalieren könnte oder 150.000 und so weiter oder mehr. Hm. Dann die einzige Frage, warum machen wir nicht noch mehr Marketing oder Vertrieb? Also warum gießen wir nicht mehr Öl ins Feuer? Und B, nachdem wir das gemacht haben, wo bricht es jetzt im Fulfillment? Und man macht ab diesem Level nicht mehr groß irgendwas anders, als das man vorher nicht eh schon gemacht hätte. Nur man fängt es an halt krass zu industrialisieren im Prinzip. Dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt ganz starre Prozesse werden eingeführt. Das Onboarding läuft immer gleich ab. Es gibt ein System, wie man Ads analysiert, richtig krass. Es gibt Checklisten für jede Kleinigkeit. Es gibt ja wirklich Automationen mit Warnsystemen, die uns verraten, wenn irgendwas schief läuft. Und alles ist durchstrukturiert. Das ist ein riesen Arbeitsaufwand, das zu machen. Deswegen kommen die meisten nicht so weit. 90% der Selbstständigen bleiben unter 1 Million Jahresumsatz hängen. Nur 10% machen mehr als 1 Million Jahresumsatz und von denen, die Richtung 10 Millionen, da sprechen wir gleich dann drüber, gehen über 10 Millionen Jahresumsatz, gibt es noch 1,7% aller Unternehmen in Deutschland. Also das schafft eigentlich auch quasi mit Dienstleistungen so fast keiner mehr. Aber da geht es echt nur darum, strukturiere ich alles Mögliche. Und wenn ich eine Struktur habe, dann brauche ich halt pro Abteilung noch eine vernünftige Führungskraft, die nichts anderes macht, als zu überwachen, dass die Strukturen eingehalten werden. Und dann geht's los. Ja, dann schaufel ich mehr Marketing-Budget rein, ich mache mehr Vertrieb, ich bekomme mehr Kunden, ich mache mehr Fulfillment. Und dann ist die nächste Frage, finde ich jetzt noch schnell genug Mitarbeiter, die passen. Mhm. Aber man macht nicht mehr viel anders ab dem Level, man so 60, 70.000 Euro gemacht hat pro Monat im Marketing und Vertrieb. Man gibt nur mehr Druck auf das System. Man investiert mehr in vielleicht bezahlte Werbung, mehr in Direktwerbemaßnahmen, man geht auf mehr Kongresse, man macht mehr Veranstaltungen. Aber es ist dasselbe in grün, nur größer, mit einer größeren Maschine, die es da jetzt halt einfach geben muss.
Du hast etwas gesagt, das möchte ich gerne nochmal herausheben, das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig auch. Du hast gesagt, an dieser Stelle baut man Systeme und Prozesse und genau das ist sicherlich der wichtige Fakt. Du hast aber davor auch gesagt, wenn ich mal was gefunden habe, das funktioniert. Meiner Meinung nach ist ein riesengroßer Fehler von, ich sage mal, den Menschen, die sich darunter befinden, sich mit Systemen, Prozessen, Projektmanagement und all diesen Dingen zu beschäftigen. Wenn sie aber immer unterschiedliche Aufträge bekommen, werde ich es nie schaffen, Projektmanagement irgendwie so gestreamlined hinzubekommen, dass das irgendwie klappt und das ist dann eine never-ending story. Das heißt, hier nochmal wichtig von dir die Aussage, um das nochmal zu untermauern, wenn du was hast, das funktioniert, dann kommt der Schritt mit dem Prozessaufbau, mit den Systemen und das wäre dann für dich quasi so von 80 ja schon auf 200k roundabout, wo du sagst, da geht es eigentlich nur mehr um den Druck, da geht es um die Führungskräfte zu implementieren und da dementsprechend dann einfach ja weiter hochzufahren.
Ja, man kommt in diese 70, 80k Regionen, wenn man zum Beispiel nur ein geiler Vertriebler ist, wenn man irgendwie saugute Dienstleistungen hat und wird die ganze Zeit stark empfohlen, man kommt halt irgendwann hin, aber man kommt nie wieder weiter, ohne dass man Systeme und Prozesse hat. Und teilweise kommt man auch ohne Prozesse gar nicht erst in die Region schon.
Mhm. Wie wichtig ist das Thema eigenes Recruiting? Bei uns, bei Riffbird machen wir das sehr, sehr, sehr viel, auch als Dienstleistung für die anderen. Wie wichtig siehst du genau in diesem Prozess auch, sein eigenes Recruiting nach außen aufzubauen, auch quasi mit neuen Maßnahmen und wirklich dann, ich sag mal, die richtigen Positionen auch zu besetzen?
Ja, also es ist absolut existenziell, dass man selbst Recruiting in der Hand hat, aktiv, dass man proaktiv Werbung schaltet. Wir selbst sind da mit Bussen lokal vor Ort aufgestellt.
Ja, das habe ich gesehen, das geil.
Ich war gestern ausnahmsweise mal einkaufen, wenn meine Haushälterin krank ist und war im Rewe und habe dann plötzlich an der Kasse gesehen, dass wir da irgendwie diese Bandenwerbung haben, wenn man diese Trenner hat.
Ja.
Zwischen den Leuten, die da am Band stehen, da haben wir anscheinend auch Werbung drauf.
Ja, er läuft. Da kam einer auf dich zu und sagt, hat gesagt, das bist doch du, oder nicht?
Ich habe tatsächlich gestern an der Kasse jemanden, den mich gesehen hat, aber das war so ein alter Bekannter von vor ein paar Jahren, der dann selbst verwundert war, dass ich einkaufen gehe. Und ich war auch verwundert, dass ich einkaufen gehe, aber es war sehr lustig. Und auf jeden Fall, das habe ich dann auch da gesehen, dass wir das machen. Also wir machen sehr, sehr viel. Und schon vorher muss man das einfach tun. Man muss mindestens mal Karriereseite aufgebaut haben. Man muss mindestens mal regelmäßig die Stellenbörsen bespielen, auch Werbung da investieren. Man muss bezahlte Werbung machen bei Facebook, vor allem lokal. Es gibt mittlerweile auch Wege, bei TikTok regional relativ organisch auch viel auszuspielen. Man muss offline auf jeden Fall Präsenz zeigen, gerade wenn man eine kleinere Stadt hat, wie in Koblenz zum Beispiel. Wir haben 100.000, ein bisschen über 100.000 Einwohner in der Stadt selber, im Einzugsgebiet drumherum nochmal ein paar hunderttausend. Da kann man schon krass viel erreichen, weil es relativ günstig dann doch ist, mit Bannerwerbung dazu arbeiten, mit Buswerbung, wie gesagt, dazu arbeiten. Also das sind wir jetzt schon exzessiv am Machen und wir kriegen auch hunderte Bewerbungen jeden Monat, aber wir sind auch sehr hart bei der Auswahl. Wir sind sehr hart bei der Auswahl.
Ich sag da gern, viele Unternehmen machen hier einfach einen maßgeblichen Fehler. Der Fokus geht immer in die Kundenakquise. Wo sind die Leads, wie nurture ich die, wie schließe ich die ab und so weiter. Aber meiner Meinung nach musst du genau das Recruiting-Thema und so machen, wie das auch so betrachten, wie eigentlich auch die Kundenakquise letzten Endes. Weil das wird halt das Game sein, dass jetzt nicht alle mitspielen werden können. Und irgendwann werden die halt draufkommen, ja okay, wer hat die besten Talente? Natürlich auch der am Markt außen auch am aktivsten, interessantesten auftritt. Während es da halt Firmen gibt, die eigentlich coole Sachen machen, die aber irgendwie total für sich eingeschlossen sind und aktiv überhaupt nichts nach außen präsentieren im Sinne von Employer Branding und Co.
Genau, Employer Branding ist extrem wichtig. Wir haben auch jetzt einen richtig starken Uplift bei uns gespürt. Wir haben jetzt einen ganz neuen Gebäudekomplex. Vorher war unser Büro eigentlich relativ schäbig im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Das ist ein ganz anderer Level. Also vorher sah unser Büro nicht so aus wie die Umsatzzahlen, die wir gemacht haben. Jetzt sieht es so aus und das merkt man auch direkt. Also es wird der ernster genommen. Es gibt mehr Bewerber. Ganz anderes Image ist auch in der Stadt dadurch vor Ort und das ist sehr, sehr hilfreich. Also Employer Branding ist absolut zentral. Man darf eine Sache nicht vergessen, so der richtige Mitarbeiter kann dir Millionen bringen, der falsche Mitarbeiter kann aber auch, wenn du ihn reinlässt, dann musst du dort auch aufpassen, wie du rekrutierst, kann auch Millionen zerstören. Also ich sehe es immer wieder, dass viele, gerade wenn wir jetzt von so, okay, du machst jetzt vielleicht siebenstellig, bisschen mehrfach siebenstellig im Jahr als Agentur, du willst jetzt richtig nochmal wachsen, so, wenn das wirklich willst, die meisten wollen das ja nicht. Aber viele können nicht mehr wachsen oder kommen nicht weiter, weil bei jedem Anlaufversuch gibt es irgendeinen Mitarbeiter, der so hart Scheiße baut, dass man einfach wieder ein halbes Jahr zurückgeworfen wird. Oder dass ein Mitarbeiter so viel Intrigen teilweise verbreitet, dass der 3-4 andere Mitarbeiter zum Kündigen bringt und du merkst es nicht. Das sind jetzt keine aktuellen Themen bei uns. Das ist aber vor einigen Jahren mal so gewesen zum Beispiel. Und dann auf einmal verlierst du 3-4 Mitarbeiter, die irgendwie beeinflusst und manipuliert wurden zum Beispiel von irgendeinem. Und du schaffst den Sprung nicht, weil jetzt dieses Event passiert ist. Und das ist das Ding, du kommst halt Richtung achtstellig irgendwann echt nur, wenn du einfach alles richtig machst und dir kein Fehler passiert. Und das ist so eine Challenge, die ich auch immer wieder sehe bei unseren Kunden, die wir gerade haben. Wir haben ja viele Kunden, die machen jetzt mehrere Millionen im Jahr, die versuchen das, aber es passiert immer wieder irgendeine Kleinigkeit, weil irgendwas nicht beachtet wurde, wo dann man einfach wieder ein Quartal oder zwei einfach Zeit verliert. Und das ist krass. Das ist so diese Challenge. Selber halt nicht ins Knie zu schießen mit irgendeiner Aktion. Das ist so das letzte Ding bei achtstellig im Prinzip.
Ja, da gibt es ja auch so eine Zahl, ein C-Mitarbeiter beeinflusst irgendwie ja. 7 A-Mitarbeiter und so weiter, die er runterzieht. Ich sehe das auch ein bisschen so, dass du dein eigenes Marketing in den Quadranten teilst und dann auch wirklich sagst, du hast aktiv Kundenakquise an Neukunden, du hast aktives Marketing an Bestandskunden, aber das ja. gleiche auch für Mitarbeiter. Das heißt, du hast natürlich auch das Employer Branding auf der einen Seite, wo wir darüber gesprochen haben, neue Mitarbeiter zu dir reinzuziehen, aber natürlich auch die Aktiven zu halten und genauso wie du sagst, im Büro, das repräsentativ nach außen ist, ein Firmenwagen, alle Events, die ihr so macht, das zählt ja quasi auch genau zum Thema ja. auch Mitarbeiterbindung, was ja mindestens genauso wichtig ist dann bei 60 plus Mitarbeitern und davor natürlich auch. Okay, jetzt sind wir hier auf 200k, Andreas, wie geht's weiter?
Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn du 200k machst, als Agentur zum Beispiel pro Monat, dann ist echt nur die Frage, ja, wie schaffe ich es jetzt in die komplette Omnipräsenz in meinem Markt zu kommen? Ich bin jetzt momentan systematisch mit einigen Agenturen am Machen, die ich gerade begleite, zum Beispiel, dass die Leute jetzt von der Agentur, die jetzt quasi nur aus einer Webseite besteht und einem Direktakquise-Team, zum Beispiel teilweise, oder eine Agentur, die besteht nur aus einer Webseite und ein paar Ads, zu einem dreidimensional greifbaren Player im Markt zu werden quasi. Das ist halt der letzte Schritt, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht nur meinen Akquise-Kanal gut machen, sondern ich muss einfach jetzt eine Präsenz aufbauen, eine Omnipräsenz idealerweise. Das bedeutet, ich fange an, auch als Agentur, auch wenn es gar nicht so naheliegend ist, vielleicht mal Social-Media-Content zu machen, vielleicht mal einen Podcast zu machen, YouTube zu machen und zu zeigen, dass ich Expertise habe und die Leute zu überzeugen, die mich auf dem Radar haben, aber jetzt nicht sofort gesagt haben, yo, ich gebe dir eine Chance. Das ist extrem wichtig, dass man das online macht. Man muss aber auch offline machen. Man muss hingehen, auf jedem Branche-Event auftauchen mit einem Stand. Man muss anfangen, eigene Events zu schmeißen. Man muss anfangen, sich in irgendwelche anderen Events als Speaker irgendwie einzukaufen, irgendwie reinzukommen und einfach total omnipräsent zu werden. Das ist einfach absolut notwendig, weil du kannst irgendwann nicht noch mehr Reichweite einkaufen. Du bist schon ein bekannter Name. Die Leute brauchen aber einfach viel mehr Touchpoints in noch kürzerer Zeit und du musst quasi unumgänglich, unvermeidlich quasi werden, dass man an dir nicht mit drumherum kommt. Und gleichzeitig muss natürlich auch die Dienstleistung muss weiter stimmen, es muss alles daheim in der Basis weiterlaufen wie vorher. Aber du wendest dich mit einer totalen Präsenz nach außen. Das kann auch bedeuten, dass du mal ein Branchenstandardwerk rausbringst, das dann jeder gelesen hat in deinem Markt. Es kann sein, dass du das Standardwerk einfach jedem zuschickst, ja, und einfach mal richtig rausgehst und hart Attacke machst. Und dabei, wie gesagt, darf daheim nichts schief gehen, wenn du Richtung achtstellig kommen willst. Und ja, das ist die Challenge. Also der Sprung, sagen wir mal, von 2-3 Millionen im Jahr ist Richtung 10, das kann durchaus nochmal 1-2 Jahre dauern, wo man diesen Anlauf 3-4 Mal versucht, bis man es irgendwann schafft. Aber ja, es geht. Es gibt Agenturen, die machen 10 Millionen plus im Jahr. Gibt es auf jeden Fall. Und
das bedeutet,
ist aber auch omnipräsent dann schon.
Genau, das bedeutet, diese Omnipräsenz ist natürlich auch auf anderen Kanälen, anderen Touchpoints. Wir haben ja jetzt sehr viel über Direktmarketing gesprochen, darunter natürlich. Das ist so quasi das, hey, ich bin auf einem Branchenevent A und die ich die ganze Zeit hier in meinen Ads gesehen habe, da kann ich auch mal hingehen und mich überzeugen, die sind real, die sind hier, die bringen auch was raus. Also genau diese, ich sag mal auch diesen organischen Zweig einfach weiter auszubauen mit Podcast, YouTube-Channel, Branchenevents, eigene Events, um einfach hier diese anderweitigen Touchpoints noch zu schaffen.
Man darf auch nicht vergessen, je nachdem, wer dein Zielkunde als Agentur zum Beispiel ist, nehmen die ja die Online-Welt gar nicht wahr. Also ich hatte eben das bei Zahnärzte, so das sind Leute, die finden fast online gar nicht statt. Also die erreichst du nur, wenn du auf manche Messen, Kongresse gehst, wenn du zu denen vor Ort vielleicht auftauchst mit irgendeinem Mailing. Oder ja, das ist einfach nur so machbar.
Und man muss oder die halt mal anschaust, wer sind die Multiplikatoren? Das ist ja auch genau das, was du gesagt hast. Ein Kongress zum Beispiel, so für Schönheitschirurgen, den gibt's. Wenn du da mit deiner Agentur als Dienstleister einen Stand hast, bist du sicherlich der Einzige, der dort in einem wunderbaren Teich voller fetter Fische fischen kann, weil der halt jetzt, da geht's jetzt nicht um irgendwie ein Gerät, das der kaufen kann, sondern geht's halt um Service-Dienstleistungen. Also diese Art Outbound quasi auch zu betreiben.
Und das sind jetzt nur die strategischen und taktischen Fragen. Die noch viel wichtigere Frage ist eigentlich, warum willst du überhaupt noch so viel Geld verdienen? Also das ist das realste Problem, mit dem ich
Warum ist es bei dir so, Andreas?
Mir ist einfach so, weil mir Geld gar keine so große, Geld hat für mich gar keine so große Bedeutung, Leute vielleicht denken, deswegen war bei mir jetzt auch noch nicht Schluss. Ich bin gar nicht so geldmotiviert, wie das echt wahrscheinlich Leute annehmen. Sondern ich bin getrieben davon, rauszufinden, wie dieses Spiel funktioniert. Dieses Businessaufbau, dieses Unternehmertum. Und ich bin auch deshalb Berater, weil ich in tausend Nischen verstehen will, wie man das knackt einfach. Und das ist, was mich antreibt. Deswegen mache ich auch noch stundenlange Live-Calls jede Woche, obwohl ich eigentlich das gar nicht mehr nötig hätte, in Anführungszeichen, wie das andere vielleicht sagen würden. Und das Geld ist halt in dem Sinne nur der Score. So, wie gut bist du in dem Spiel?
KPI.
Ist ein KPI einfach nur so. Ich habe auch das Ziel, 100 Millionen im Jahr zu machen, Bauli Consulting. Nur falls auch in der Firmengruppe, will mich jetzt nicht so festlegen. Und das ist auch nicht so weit weg, wie das andere vielleicht denken mögen. Long story short, aber es ist einfach nur Spiel. So. Und der Punkt ist, für viele, die haben halt Selbstständigkeit, die halt genau so lange greift, wie halt ihre Goals gedeckt sind. So, wenn ein Goal halt mal war irgendwie, oh, ich will mich kreativ austoben, ich will was Cooles machen und ich will davon leben können, dann ist halt bei 20, 30k Schluss.
Ja.
Dann kriegst du vielleicht die Motivation, dass du eines Tages merkst, okay, alles klar, ich habe jetzt Familie, ich kann nicht jetzt den ganzen Tag noch arbeiten, 80 Stunden die Woche, das ist auch scheiße für meine Kinder, deswegen muss ich vielleicht ein paar Mitarbeiter einstellen. So, und danach ist spätestens Ende. Das heißt, die Leute, die halt wirklich sagen, ich will 2-3 Mio machen im Jahr oder ich will vielleicht 8-stellig machen im Jahr, da musst du schon so ein bisschen irre sein.
Ja.
Da muss irgendwas anderes dich antreiben tatsächlich, als jetzt nur, ich will jetzt noch ein bisschen mehr Kohle machen und so. Dann hast du eine Vision und du hast auch Bock auf Arbeiten und ja, und du hast auch vielleicht auch noch ein paar andere Ziele, die du dir vorstellen kannst zu realisieren. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, Geld ist jetzt gar nichts. So, der Stellenwert ist nicht so groß, wie man denkt. Ich habe auch noch materielle Ziele, die ich gerne hätte. Ich hätte so gerne so eine Villa, wie so bei Selling Sunset, bei Netflix.
Hat man ja gesehen, in Koblenz oder woanders dann?
Ja, ich baue das Ding hier. Das wird auch irgendwo will ich was finden. Ich würde irgend so ein Ding bauen. Ich finde das geil.
Ja.
Ich habe das gesehen, 4 Staffeln lang oder so. Ich kann jetzt auch kein anderes Haus akzeptieren, was ich mir bauen würde. Das ist einfach ein Bau von mir. Das wäre auch jetzt schon zu realisieren. Es scheitert mehr daran, dass du einen Aussichtsplatz findest, wo die Baugenehmigung da ist. Das wäre mein Problem gerade.
Dann am Tower
vielleicht. Ja, das würde mich jetzt zum Beispiel triggern. So, hängt jetzt nicht daran, dass ich jetzt noch das Business steigern müsste. Das ist hilfreich dabei. War jetzt stehen geblieben. Also du musst halt irgendwie noch krasser motiviert sein, um noch mehr Geld machen zu wollen. Das musst du irgendwie dir selber klären.
Was nicht materielle Natur ist, weil das vierte Auto oder das fünfte Auto, das gibt dir halt auch nicht mehr so einen Kick wie im Endeffekt das, wo du sagst, hey, ich möchte eigentlich die Branche dominieren, ich möchte das alles verstehen, ich möchte wissen, wie das Game funktioniert, ich möchte wissen, was das nächste Level ist, ich möchte das Rätsel lösen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, oder? Was dich auch motiviert. Ich möchte einfach quasi
zumal ich einfach weiß, dass wir halt ein dienstleistungsgetriebenes Land sind und ich sehe den Impact, den ich habe. Also ich weiß ja, dass jetzt hier bei Dienstleistern sehr viele so arbeiten, wie wir das etabliert haben vor 5, 6 Jahren. Ich weiß, dass damit viele Dienstleistungen, die vorher gar keine Chance hatten, an den Mann und die Frau gebracht werden zu können, quasi jetzt plötzlich jeder bekommt. Allein der Consciousness-Level, der hochgeht, weil Leute sich mit sich selber und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen mehr, ist ja ein massiver Impact, den ich mit begleite. Und deswegen ist auch da noch ein hehres Ziel damit verknüpft, wenn ich noch mehr Leute befähige, zum Beispiel sich selber besser zu vermarkten, in diesen Bereichen, in denen wir hier arbeiten. Aber am Ende des Tages, ja, für die einfache Person, den einfachen Selbstständigen, da ist es nun mal so, dass der, wenn der mal eine Mio Umsatz macht im Jahr, dann kann er sich alles an Zielen erfüllen, dann hat er eine schöne Karre, eine nice Wohnung, der kann sich in seiner Partnerin oder seinem Partner, whatever, alles erfüllen, man kann eine Familie ernähren und es gibt keinen biologischen Grund, noch mehr zu arbeiten und das ist mein größtes Problem, was ich gerade habe. Wie mache ich den Leuten klar, die es eigentlich wollen, dass sie noch mehr erreichen können und das hält mich davon ab.
Die Inflation spielt dir in den Karten, Andreas, glaube ich. Mit der Million kannst du, glaube ich, gar nicht mehr so viel anfangen, aber okay.
Das hilft dir. Also, das hast du
jetzt. Lass uns noch mal zu so ein paar Fragen kommen, die ich teilweise auch aus den Zuhörerfragen gezogen habe. Ich habe da so einen Aufruf gemacht, dann haben auch deine Crowd ein paar Fragen gestellt. Einfach mal so unabhängig voneinander ein paar Dinge, okay? Was ist denn der schlechteste Ratschlag, der in deiner Branche üblicherweise gegeben wird?
Der schlechteste Ratschlag, der generell gegeben wird bei Selbstständigen, ist zum Beispiel einfach, dass du einfach nur gut sein musst, du brauchst ein gutes Produkt, dann läuft alles von selbst. Das ist einfach absoluter Schwachsinn.
Super interessant. Ja, finde ich gut, würde ich auch teilen. Wie separiert man sich von anderen? Also wo hole ich mir den Vorteil gegenüber dem Mitbewerb raus?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man muss im Prinzip sich jemanden anschauen, der jetzt richtig gut ist in dem, was er tut und trotzdem richtig genau analysieren, was finde ich an Kritik zu dieser Person in den Kommentaren zum Beispiel, was da noch nicht gut ist. und sich überlegen, kann ich es drastisch besser machen? Also wenn du in den Hauptmarkt hineingehst, wo schon gute Player da sind, dann musst du drastisch besser in der Dienstleistung sein, um dort noch zu gewinnen. Also musst du zum Beispiel, wenn du in unseren Markt reingehen willst, wo ich jetzt drin bin, dann müsstest du einfach dramatisch besser sein in der Dienstleistung, was ich für ausgeschlossen halte, um noch jemanden wie uns von der Position wegzudrängen. Aber das ist die erste Variante. Ja, du bist wirklich besser im Marketing, im Vertrieb und im Produkt gleichzeitig, dann kannst du jemanden vom Markt richtig hart wegverdrängen. Das haben wir relativ gut demonstriert in den letzten Jahren in unserem Markt. Aber wenn das dir nicht möglich ist, dann schaffst du es immer, dich zu differenzieren und dich durchzusetzen, indem du einfach eine Subnische dir pickst und da einfach loslegst. Also du wählst zum Beispiel, wie gesagt, aus, statt einfach nur HR, gibt es jetzt halt einige Leute, die machen HR für Zahnärzte, Handwerker, Steuerberater. Und die haben da Businesses aufgebaut, die machen jetzt mehrere Millionen Euro im Jahr. So. Und dann wird es irgendwann demnächst wahrscheinlich Leute geben, die machen nur noch Schulungsplattformen für Zahnärzte. Und werden auch damit Millionen machen pro Jahr. Und das sind die beiden Strategien. Also entweder bist du in einem etablierten, starken Markt, ein so starker Disruptor, dass du mit einer viel, viel besseren Dienstleistung und gleichzeitig gutem Marketing, Vertrieb da alles auseinandernimmst und alles verdrängst. Oder du gehst in einen Subnischenbereich rein, der noch nicht bearbeitet ist, aber gerade so ein Emerging Market quasi ist und gehst dann da rein und etablierst dich da frühzeitig und gehst da rein. Das ist so.
Also den zeitlichen Vorteil, sich hier rauszuholen auch.
Das ist die anfängerfreundlichere und bewährtere Strategie.
Ja, okay. Andreas, wie stellst du denn sicher, dass du produktiv bist, falls du das noch sein musst überhaupt?
Indem ich Mitarbeiter einstelle. Also das ist ein ganz wichtiges Ding. Ja, viele denken immer so, ja, wie optimiere ich mich besser? Wie kann ich noch mehr Biohacking machen? Wie kann ich meine Morgenroutine aufstellen? Aber nichts auf der Welt wird dich so produktiv machen wie die ersten zwei Mitarbeiter, die du einstellst. Weil selbst wenn die nur 2 Stunden, 3 Stunden effektiv arbeiten pro Tag, dann arbeiten die nochmal genauso viel wie du. Weil du bist auch nicht 8 Stunden, 10 Stunden pure Produktivität am Liefern jeden Tag. Dann würdest du dich selber einfach betrügen. Das ist einfach nicht so. Vielleicht mal, aber nicht jeden Tag. Ja. Und deswegen ist diese ganze Selbstoptimierung, Produktivitätsoptimierung überhaupt nicht so relevant, wie Mitarbeiter einzustellen.
Ja, 100%, ich auch. An der Stelle, wenn ihr damit Probleme habt, schreibt mir gerne eine Nachricht. Macht mir eine Agentur. So. Beste Investition unter 100 Euro?
Müsste dann wahrscheinlich irgendeine Art von Erfolgsjournal sein, wo ich täglich aufschreibe, was ich heute gelernt habe, was man besser machen kann, wo man
einfach nichts aufschreibt. Analog schreibst du das noch in Notizbuch, also nicht digital?
Ich habe für diverse Tools. Ich habe auch Notizbücher für diverse Themen, aber ich habe so viele Themen, dass ich mittlerweile nicht mehr ein lineares Buch führen könnte. Ich habe mehr so 20 WhatsApp-Chat-Gruppen, wo nur strategische Themen zu einzelnen Sachen besprochen werden, wo eigentlich nur mein Bruder drin ist, unser Partner, vielleicht ein paar Führungskräfte, wo wir einfach zu Themen einfach Gedanken reinschreiben. Sodass also zumindest die Themen sortiert sind, dass man zumindest einen historischen Chat hat zu Themen. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Man sollte bei einer eigenen Firma nicht einen großen Chat haben, sondern mehrere themenbasierte Chats, dass man zu einem Themenbereich eine ongoing Discussion führen kann und auch dann springen kann zwischen Themen, ohne dass man später nichts mehr wiederfindet.
Also so wie Slack-Kanäle quasi, oder ihr macht es wahrscheinlich in WhatsApp. Okay.
Genau. Aber wenn man unter 100 Euro irgendwas investieren wollen würde, dann würde man wahrscheinlich sich was zum Aufschreiben holen oder vielleicht eins meiner Bücher.
Okay, pass auf, jetzt was Lustiges. Was war der lustigste Hate-Kommentar, den du jemals bekommen hast, beziehungsweise der dir halt einfach noch im Kopf geblieben ist? Weil da gibt es ja vieles.
Ich bekomme ja sehr, sehr viele, also sehr, sehr viele lustige Beleidigungen auf Tagesbasis und so 2, 3 Highlights. Naja gut, einmal die kreativste Beleidigung, die ich jemals bekommen habe, war, als mich jemand Albino mit Augenringen genannt hat. Ich habe gefeiert, aber das war so kreativ und lustig. Also mich triggert das auch null. Ne? Also ich spüre gar nichts bei sowas. Ich amüsiere mich halt bestenfalls noch und ich finde es ab und zu geil, wenn jemand halt irgendwas Kreatives postet, was ich noch nie gehört habe, das ist dann ganz geil. Zweite Sache, es gibt auch immer auch irgendwelche lustigen Verschwörungstheorien, die ab und zu irgendwo kommentiert und gepostet werden. Zum Beispiel letztens hat er gesagt, wir werden nur bezahlte Schauspieler und der echte Inhaber der Firma hätte sich schon vor Jahren zurückgesetzt und so weiter. Und ganz viele Sachen, die ich mit sich auf Tagesbasis konfrontiert werde, wenn man geben mehrere 100.000 Euro im Monat aus für bezahlte Werbung und entsprechend kriegt man halt auch viel dann zurück, aber ist okay.
Ja, desto mehr rausgehst, desto mehr kommt. Bei mir hat mal einer dazu geschrieben, warum hast du so einen großen Körper und so einen kleinen Kopf? Das fand ich auch ganz lustig.
Das ist mir noch nie aufgefallen, aber
jetzt, wo du sagst. Jetzt, was ich sage, werde ich immer dran denken, okay. Frage zu Business-Partnerschaften. Ich meine, ihr seid ja alle, ich sag mal, dominante Charaktere, du, Abend, Markus und so weiter. Wie stellt ihr sicher, dass eure Partnerschaft stabil ist? Ich denke mal, bei euch werden auch mal die Fetzen fliegen, aber wie kommt ihr dann wieder back on track?
Wir haben extrem gute Kommunikationsregeln. Also wir haben ganz früh gemerkt, dass Persönlichkeitstests extrem hilfreich sind, um abzuleiten, wer was wie auffasst und wie man dann seine Kommunikation anpassen muss. Und dann gibt es einfach eine Handvoll Regeln zum Beispiel. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann einfach, wenn du eine Diskussion startest, geht bei mir in meinem Kopf so ein Faden auf, den ich einmal durchdenke. Das heißt, du wirfst mir irgendwas hin und ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, bis es gelöst ist, was einfach dazu führte, dass wenn irgendeiner haben wir irgendwas in WhatsApp geschrieben, dann ist der für 90 Minuten lang boxen gegangen zum Beispiel. Dann habe ich angefangen, mit mir selber da Gespräche zu führen darüber. Und dann war es gar nicht wichtig zum Beispiel. Da habe ich einfach 90 Minuten meiner Zeit verschwendet mit einer mentalen Bandbreite, die gar nicht nötig gewesen wäre. Deswegen bei uns wird einfach die Regel gilt, dass nach 8 Uhr wir keine großartigen Diskussionen mehr zu irgendwelchen Themen starten. Und wir sind jetzt so viele Jahre zusammen am Arbeiten, dass da im Prinzip gar nichts mehr groß existiert. Und wir sind auch alle so, dass wir super egolos sind, was das angeht. Das heißt, da hängt nicht irgendwas lange nach. Wir klären auch, wenn wir Probleme haben, die sofort. Und auch dann sofort diese entstehen. Und dann dauert eine Diskussion keine 5 Minuten. Normalerweise. Und dann ist das Thema durch. Und dann ist alles auf Null.
Ich glaube, ist ein super guter Ratschlag. Also wirklich diese Richtlinien einzuführen, wo sich dann jeder dran hält. Finde ich super interessant. Okay, Paus, letzte Frage. Wenn du an einem beliebigen Ort so ein richtig großes, fettes Billboard aufstellen könntest. Ja. Was wäre der Ort und was würdest du da draufschreiben oder drauf machen?
Die Frage habe ich letztens schon mal in irgendeinem Podcast gehört, aber nicht bei dir, deswegen kenne ich auch die Antwort schon drauf.
Hat sich schon mal überlegt, aber schau mal, das ist eine Auflage.
Wir haben uns auch vor, das zu machen. Ich glaube, das läuft doch schon, deswegen kann ich es, glaube ich, schon sagen, aber wir haben vor, an einem zentralen Billboard in Koblenz natürlich auch, aber aus HR-Marketing-technischen Gründen würde ich gerne einfach nur Koblenz, du bist geil und dann das Baulig-Logo. Also Schwarz-Center-Schrift, Koblenz, du bist geil, einfach nur Baulig-Logo, ohne weitere Call-to-Action, ohne weitere, was ist das? Und damit die ganze Stadt zu tapezieren. Weil ich halte das für einen extrem geilen HR-Marketing-Move. Ich glaube, der läuft doch schon an und selbst wenn, wir das keiner jetzt nachmachen, lokal hier. Aber das wäre bestimmt lustig. Einfach schauen, was passiert. Das ist auch nur was, was bei uns dann funktioniert, weil man kennt uns halt schon. Also wenn das jetzt jemand hört, wenn er es jetzt macht bei euch, bringt das nichts. Ja, Koblenz ist klein genug, dass ich damit wahrscheinlich 30 Billboards...
Ja, wir haben auch nur, bei uns in Frankfurt, wir haben 100.000 Einwohner. Das ist ungefähr gleich.
Ja, Frankfurt geht auch, ja. Aber ich überlege, ich mache das einfach, dann tackere ich meinen Namen da drauf, den sowieso schon jeder kennt, dann verbreite ich Positivity in der Stadt. Und vielleicht ist es unerwartet. Und
ja, spannend.
Das Problem ist bei diesen Maßnahmen ist, dass man sowieso nicht weiß, ob die funktionieren oder nicht. Wirklich gemessen. Man weiß nur, man ist ständig präsent. Ach, das ist auch so eine ganz wichtige Erkenntnis noch für alle, die auf achtstellig gehen wollen. Man darf kein Marketing mehr machen, das messbar ist. Also du kannst irgendwann einfach dein Marketing nicht mehr messen. Du musst einfach Branding machen im großen Stil und einfach kalkulieren, mache ich deutlich mehr Geld, als ich ausgebe für Werbung. Und dasselbe gilt auch für HR in dem Fall.
Also die einfache Rechnung, was gebe ich aus, was nehme ich ein, wie ist die Ratio,
let's go. Dann kann man das nicht mehr differenzieren, gerade wenn man auf allen Kanälen präsent ist.
Ja, cool. Ja, cool. Das war es eigentlich so mit meinen Fragen. Andreas, war super, super interessant. Danke für deine Zeit. Ich glaube auch nochmal spannend, hier quasi wirklich die Stufen zu durchgehen. An alle Zuhörer da draußen, schreibt mir gern, wie es euch gefallen hat. Ich gebe Andreas gleich nochmal das Wort, der kann dann euch noch was mitgeben, was er mag. Ansonsten abonniert natürlich gerne den Podcast, folgt uns auf Instagram, da ist Andreas auch super, super aktiv und beantwortet da jeden Tag, ich weiß nicht wie viele, hunderte fast Fragen, aber auch aus akquise-technischen Gründen nehme ich mal an. Also danke, dass du da warst, war cool. Was möchtest du unseren Zuhörern irgendwie noch mitgeben? Hast du noch irgendwie einen letzte Weisheit, einen letzten Satz, den du gerne loswerden möchtest?
Ja, das Kernthema ist halt, stellt mal ein paar Mitarbeiter ein, systematisiert, fokussiert auf eine Zielgruppe. Das sind schon so die besten Ratschläge. Die gelten auch für jeden Markt, ob es Agentur oder nicht Agentur. Das funktioniert einfach. Und sich dagegen zu wehren, ist halt in 2022 und fortfolgend halt irgendwann nicht mehr so schlau. Man wird doch wahrscheinlich es zunehmend schwieriger haben, überhaupt noch Kunden zu gewinnen, wenn man sich nicht auf irgendwas positioniert. Ja. Weil es gibt so viel Mitbewerber, die halt für die jeweiligen Zielgruppen einfach mittlerweile existieren, dass man sich einfach seine Nische aussuchen muss irgendwann. Genau.
Und ihr seid nicht alle jung von matt.
Also, das ist eine ganz andere Kategorie von Zielgruppe, die wir wiederum haben und auch ganz andere Kultur.
100%, ja. Aber genau das ist ja das Thema. Viele denken halt, ich muss ja breit rausgehen. Aber teile ich zu 1000%. Andreas, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, wo man dich erreichen kann, außer auf Instagram?
Wo sollen die Leute hingehen? Alle Infos über uns und Baulig Consulting auf der Seite www.andreasbaulig.de. Für viele macht auch, denke ich, mein Buch Wissen macht Umsatz Sinn. Das könnt ihr euch holen auf www.wissenmachtumsatz.de. Das ist ein ganz guter Einstieg in die Art und Weise, wie wir denken und arbeiten. Also falls ihr damit ein bisschen fortführende Infos haben wollt, schaut euch das Ganze gerne mal an.
Alright, dann beste Grüße nach Koblenz. Wir hören uns. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Macht's gut. Ciao.